Das Herz aller Dinge von Bo Geertz. Kapitel 2: Sein eigener Weg. Teil 1: Priester und Pfarrer. September 1542. Es raschelte und kratzte innen im Schrank am Kopfende des Bettes. Im Halbschlummer hörte Herr Andreas den knuspernden Laut ganz dicht an seinem Haar. Er wachte auf und schlug verärgert die Faust gegen die wurmstichige und fettglänzende Schrankseite. Das Rascheln hörte auf, es folgte ein jäher Bums auf den Boden und ein rasches Getrappel, als die erschreckte Maus die Dielen entlang hastete und in dem Loch beim Herd verschwand. Der Pfarrherr setzte sich im Bette auf. Eine erste bleiche Dämmerung sickerte durch die Häute im Dachfenster herab. Es war sehr kalt. Bestimmt hatte es in der Nacht gefroren. Er kroch wieder unter und zog das warme Schaffell über sich. Einschlafen konnte er indessen nicht mehr. Die Sorgen des Tages krochen über ihn hinweg und setzten sich wie schwarze Blutegel unter das Herz. Sie begannen wie so viele Male zuvor, Kräfte und Lebensfreude aus ihm herauszusaugen, bevor der Tag noch begonnen hatte. Ein paar Mal drehte er sich schwer im Bett herum, dann beschloss er, aufzustehen. Im Handumdrehen hatte er die Kleider übergeworfen und schob gähnend den Oberteil der Haustür auf. Es war ein nebliger und kalter Septembermorgen. Der endlose Regen hatte aufgehört. Die Luft war von einem feuchten Dunst gesättigt und es dampfte aus den Fluren. Jeder Grashalm war von kalten Tropfen beschwert. Die gespaltenen Balken des Stalldaches waren von dicken Wasserperlen gesäumt, die ständig zusammenflossen und herabrannen. Die alten Apfelbäume beim Geräteschuppen glitzerten im Nebel mit feuchtblanken Blättern, zwischen denen die dunkelroten Äpfel wie Preiselbeeren leuchteten. Aus den Wiesen stieg ein dampfender, feuchter Nebel, der den ganzen Hof in Dunst hüllte. Es war bis jetzt erst halbe Dämmerung. Herr Andreas schritt geradenwegs durch das nasse Gras über die Wiesen hinab und zur Kirche hinauf. Er wollte mit Matutin und Laudes so frühzeitig wie möglich fertig sein, um hernach nach Askanas zu reiten und zu versuchen, den Landsknechten vernünftig zuzureden. Er war den Hügel nach dem Kirchdorf hin schon ein Stück hinaufgelangt, als er plötzlich stehen blieb und lauschte. In dem stillen Morgen hörte man nur das schwere Fallen von Tropfen, die ein vereinzelter Windstoß aus dem Espenlaub herunterschüttelte. Nein, da war es wieder. Der deutliche Laut eines schreitenden Pferdes, das langsam die Hufe aus dem feuchten Lehm hob. Der Laut kam unten von dem großen Weg her, der quer über den Kirchanger führte. Kam ein Fremdling zum Ort, musste er hier vorbeiwandern. Und ein Fremdling bedeutete in diesen Tagen meist inhaltsschwere Nachrichten. Herr Andreas blieb stehen und betrachtete die Erlenbüsche unten am Bach, die aus dem Nebel wie graue Haufen halbschlafender, regennasser Bauern an einem Marktmorgen herausragten. Die Sonne war gerade im Begriff aufzugehen, und in dem glitzernden Dunst tauchte eine Gruppe Reisender auf, die unmittelbar aus der biblischen Geschichte geholt schien. Als erster ging ein einzelner Mann, die spitze Kappe tief über das Gesicht gezogen und den feuchten Mantel stramm um die Hüften gegürtet. Hinter ihm ging ein altes, mageres Pferd mit müden Schritten. Im Sattel saß eine Frau mit einem Bündel im Arm, das nicht gut etwas anderes als ein Kind enthalten konnte. Wahrlich, so musste es ausgesehen haben, als der heilige Josef mit der Mutter Gottes nach Ägypten floh. Das zottige Pferd, das seinen großen, müden Kopf tief auf die Erde hängen ließ, konnte sogar für einen Esel gehalten werden. Zur Verwunderung des Pfarrherrn setzte die Gesellschaft ihren Weg nicht zum Kirchdorf hinauf fort, sondern bog zum Pfarrhof hinab. Er wusste, was das bedeutete, und seufzte einen Augenblick über das Geschick, das den Priester zwang, Herbergsvater des Ortes zu sein. Jetzt konnte er auf die Stille in der Kirche verzichten und stattdessen Bier hervorholen. Widerwillig kehrte er um, zum Pfarrhaus hinunter. Die Fremdlinge waren stehen geblieben, als sie seiner ansichtig wurden. Der Mann ging einige Schritte auf ihn zu und strich mit einer müden Geste die Kapuze über das Haupt zurück. Der Pfarrherr stieß einen Ruf des Erstaunens aus. Das war ja Herr Peter, sein Amtsbruder aus Vieh. Freudig überrascht eilte er ihm entgegen. Seit der stürmischen Epiphaniasnacht, vor bald 3 Jahren, als Herr Peter in seinem Pfarrhof gelandet war, hatten sie sich noch ein paar Mal getroffen, immer mit erbitterten Zusammenstößen wegen der Lehre, aber nicht ohne eine gewisse gegenseitige Freundschaft und Verständnis. Herr Peter war jedenfalls ein denkender Mensch, mit dem man reden konnte. Es gab nicht allzu viele Vögel dieser Sorte hier oben in dem öden Wald. Aber wer war die Frau? Plötzlich empfand der Frojerumer Priester einen Schauder durch den ganzen Körper, als ob all das eiskalte Wasser in den Falten der Kutte ihm den Rücken heruntergeflossen wäre. Die Frau war natürlich Herrn Peters Frau. Er hatte sich ja verheiratet, dieser Ketzer. Das war jetzt ein gutes Jahr her. Das stimmte auf den I-Punkt. Herr Andreas stand völlig versteinert da. Der Amtsbruder musste zu ihm hinaufgehen und ihm die Hand bieten. Er nahm sie und bekam endlich den Mund auf.
»Was in aller Welt machst du hier, Peter?«
»Früh genug wirst du es erfahren. Schaff uns jetzt erst unter Dach. Wir sind seit gestern Morgen unterwegs gewesen. Meine Margareta ist todmüde und der Junge wird rückenlahm, wenn er nicht bald ruhig liegen kann.«
»Aber warum in aller Welt ziehst du in der Nacht im wilden Wald herum? Du siehst ja aus wie St. Josef auf dem Weg nach Ägypten.«
»Das ist kein so schlechter Vergleich, wirst du sehen. Ich will Frau und Kind in Sicherheit bringen.«
»In Sicherheit? Wovor?«
»Vor Dackes Diebeshaufen und Frauenschändern. Hast du nicht gehört, dass sie in Richtung auf uns unterwegs sind?«
Der Pfarrer schwieg. Natürlich wusste er, wovon die ganze Gegend jetzt seit 10 Tagen redete. Aber er verband ganz andere Gefühle mit dem Freiheitszug der Bauern als Herr Peter. Darum fragte er stattdessen: »Wo gedenkst du dich denn jetzt zu verbergen?«
»Ich gedenke mich keineswegs zu verbergen«, antwortete Herr Peter ziemlich hitzig. »Habe ich erst Margareta in Sicherheit gebracht, kehre ich zurück. Kommen die Wilddiebe wie Wölfe über meine Herde, dann will ich als der Hirt mitten zwischen ihnen sein. Aber meine Margareta soll dem Schlimmsten entgehen. Dacke ist ein gewaltiger Kämpfer für alles Alte und Hergebrachte. Du weißt, wie der Spruch lautet. Messe auf Lateinisch, sonst verlierst du die Nase. Geh mit dem Kreuz und Fahne um den Kirchhof, sonst landest du auf dem Rad. Scheide dich von deiner Frau, sonst brennen wir den Pfarrhof ab. Das ist sein Evangelium. Aber wenn er nach Wie kommt, soll er vergebens nach der Frau des Pfarrers suchen.«
Sie waren auf den Hofplatz gekommen. Herr Peter half seiner Frau aus dem Sattel und lockerte den Sattelgurt. Der Pfarrherr band dem Pferd die Vorderbeine zusammen. Es konnte ebenso gut hier auf dem Grasplatz weiden wie auf der Weide gehen. Die Frau legte den Jungen auf der Bank nieder und sank in den Lehnstuhl. Herr Andreas betrachtete sie scheu. Eine Pfarrfrau war für ihn ein Greuel. Eine leibhaftige Offenbarung der Sünde, mit der Teufel St. Antonius in der Wüste versucht hatte. Aber Mutter Margareta sah wahrlich nicht verführerisch aus, wie sie so dasaß, übernächtigt, ungekämmt und mit einer Blässe unter dem Sonnenbrand, die dem alltäglich robusten Gesicht einen fahlen, schmutzig-gelben Grundton gab. Er tischte Bier, Brot und Aufschnitt für seine Gäste auf. Nachdem sie den schlimmsten Hunger gestillt hatten, betteten sie den Knaben in die Felle. Der Pfarrherr nahm ein Polster aus dem Bett und die Frau streckte sich auf der Bank aus, in Herrn Peters Mantel gehüllt. Ihr Mann setzte sich wieder an den Tisch.
»Andreas«, sagte er, »jetzt wird es ernst. Du erwiesest dich als ein barmherziger Samariter in jener Nacht, als das kalte Fieber mich umbringen wollte. Darum sitze ich jetzt wieder hier.«
Verwundert sah der Pfarrherr auf seinen Gast. Dieser beugte sich vor und flüsterte.
»Hast du gehört, was der verrückte John getan hat?«
»John zu Prohult?« Der Pfarrherr sah doppelt verwundert aus. Herr John zu Prohult war ihr Amtsbruder, ein älterer Mann, etwas prozesslustig vielleicht, aber unverbrüchlich dem alten Glauben ergeben. Herr Andreas hatte ihn immer geschätzt. Und so fragte der Pfarrherr: »Was hat John getan?«
»Er hat Aufruhr gepredigt. Und nicht genug damit. Er hat ein blutiges Brett mit einem Ring aus Messing und einem aus Eisen in jeder Ecke herumgeschickt. Auf das Brett hat er mit einem glühenden Nagel gekritzelt, eine Hand und ein Fuß und eine Gürtelschnalle. Und das soll jetzt im ganzen äußeren, nördlichen und südlichen Wedbo herumgehen. Und die Botschaft lautet: Kommt eilig den Leuten von Kinder zu Hilfe, denn der unchristliche König hat ein großes Heer nach Kisa hinaufgeschickt, lauter ausländische Knechte und blutdürstige Söldner, und denen ist befohlen, allen Mannsleuten in Smoland eine Hand und einen Fuß abzuhauen und alle Frauen zu schänden.«
Herr Andreas blickte unverwandt auf seinen Amtsbruder. Sein Gesicht war hart, und er fasste sich ans Kinn, so dass die Bartstoppeln kratzten. »Wann ging die Botschaft aus?« fragte er.
»Vorgestern kam sie nach Wie.«
»Und was tun die Bauern?«
»Sie stehen beieinander und wägen ab.«
Es wurde einen Augenblick still. Herr Andreas versuchte, sich zu erinnern, was er in den letzten 2 Tagen gehört und gesehen hatte. Aber er konnte nichts finden, was auf ein Aufgebot hindeutete. Aber man würde ihn bei einer so wichtigen Sache auch nicht uneingeweiht gelassen haben. Oder fürchtete man, dass er abraten würde? Es wurde eine Weile still. »Was tust du selber, Peter?«
»Ich tue meine Pflicht.«
»Was ist dann deine Pflicht?«
»Der Obrigkeit zu gehorchen.«
»Aber wenn die Obrigkeit gottlos ist?«
»Dann soll man ihr dennoch gehorchen.«
»Das ist eine bequeme Lehre.«
»Nicht bequemer, als dass ich erwarten kann, für sie erschlagen zu werden, wenn Dacke nach Wie kommt.«
»Gedenkst du wirklich, für König Gustav zu sterben, den Kirchendieb?«
»Nicht für den König wage ich das Leben, sondern für die Obrigkeit, für Recht und Ordnung im Reich. Gottlose Obrigkeitspersonen hat es immer gegeben. Aber wenn ein Landeshauptmann Bestechungsgeschenke annimmt, darf man darum die Landesgesetze nicht aufheben. Wenn der König willkürlich und hart mit dem Kirchengut verfährt, darf man darum nicht plündern und stehlen. Die Obrigkeit ist dennoch von Gott.«
»Was willst du denn, dass wir tun sollen?« Herr Peter sah lange vor sich hin.
»Ich weiß nicht, aber ich bete zu Gott. Er weiß es.«
»Aber man kann doch nicht mit den Händen im Schoß dasitzen, während Kirche und Bauern bis aufs Hemd ausgeplündert werden.«
»Nein, aber man kann gesetzliche Abhilfe suchen.«
»Aber wenn das nichts hilft?«
»Dann muss man wohl an das Wort denken: Wenn jemand mit dir vor Gericht geht und nimmt den Gürtel, dann gib ihm auch den Mantel. Gottes Reich behalten wir.«
Der Pfarrherr sah gedankenvoll auf seinen Kollegen. »Du hast doch eine Art Glauben, Bruder Ketzer. Aber denk nun an die Bauern,
Alles steigert sich für sie. Zins und Landesabgabe, Quartierlasten und Futtergelder, alles. Niemand weiß, wann es sich steigert oder um wie viel es sich steigert. Bald müssen sie jedes fünfte Schwein als Zins für die Eichelmast abgeben. Niemand darf ein paar Ochsen teurer als 16 Mark verkaufen. Niemand darf sie südwärts treiben, obwohl man in Rottneby 25 Mark dafür bekommen kann. Nur damit die Norrköpinger und Stockholmer desto mehr verdienen sollen. Und die Vögte des Königs gehen herum und drohen damit, dass jetzt alles gezählt werden solle. Ochsen und Schafe, Garben und Butterfässer, Hemden und Leinwand. Und dann die Kirchenausplünderung. Hast du gehört, was die Bauern sagen? Es ist bald ebenso verlockend, in eine Kirche zu kommen, wie in einen öden Wald zu gehen. Es ist nicht viel anders im Tempel des Herrn als in der Zehntscheune. Wenn der König zu Ende geplündert hat, behalten wir nur noch die Mäuse über. Jetzt lachte Herr Peters. Ein bleiches und müdes Lachen.
Aber, Andreas, du hast doch wohl noch den Altar. Und den Kelch. Und das Taufbecken. Und das Messbuch. Du kannst doch wohl Kinder taufen und Messe lesen wie zuvor. Das Silber würde doch wohl nicht zur Seligkeit der Seelen gebraucht. Kannst du wenigstens das heilige Sakrament austeilen und frei Gottes Wort verkünden? Dann kannst du wohl das andere entbehren.
Aber wenn du nicht einmal nach Gottes Gesetz predigen darfst? Erinnerst du dich, wie es Meister Olaus ging, als er gegen die Flüche predigte?
Da muss man dennoch predigen und seinen Hals riskieren. Kommt es soweit, muss man die Sache in Gottes Hände befehlen und dann handeln wie die heiligen Märtyrer.
Aber ist es nicht besser, sich eine christlichere Obrigkeit zu schaffen, so dass keine Märtyrer nötig sind? Herr Peter schwieg, und sein Wirt fuhr fort, hitzig und eindringlich, als ob er mit etwas in sich selber gekämpft hätte.
Ist es nicht besser, mit dem Bösen einen jähen Schluss zu machen, bevor es alles für uns zu zerstören vermag? Was tat Engelbrecht? Was taten die Stures? Was tat König Gustav selber, als er Christian aus dem Lande warf?
Herr Peter schwieg noch immer. Und der Pfarrherr fuhr fort, beinahe flüsternd. Seine Stimme zitterte vor Eifer.
Peter, du nanntest die Bauern vorhin Walddiebe. Was meinst du, nannte Jösse Eriksen und Dietrich Slackheck und Gustav Trolle die Dale Kalia, als sie aus ihren Wäldern hervorkam? Aufrührer, Heckenschützen, Landstreicher und Räuber, so wurden sie genannt. Aber das waren die, die für uns die Freiheit retteten. Glaubst du nicht, dass Gott die Smoländer erkoren haben kann, diesmal das Werk zu tun?
Herr Peter schwieg.
Peter, wenn man immer der Obrigkeit gehorchen soll, da würde König Gustav sich Christian ergeben haben und da säße Dietrich Slackheck immer noch als Bischof in Skara.
Herr Peter hatte die Augen geschlossen. Jetzt sah er wieder auf mit seinem raschen und hitzigen Blick.
Kein Menschengedanke vermag den Knoten zu lösen. Freilich gibt es Tyrannen, die sich an die Stelle der Obrigkeit gedrängt haben. Die kann man wohl fortreißen mit Gideons Schwert oder Jephthas. Aber ich glaube nicht, dass das für König Gustav gilt. Wir haben ihn doch zu unserem König nach der Ordnung des Gesetzes gewählt. Darum sage ich zu den Bauern, setzt eine Klageschrift auf. Ich will sie für euch schreiben. Ich reise damit nach Stockholm. Aber Aufruhr mache ich nicht.
Jetzt schloss Herr Andreas seinerseits die Augen und stützte die Stirn gegen die geballte Faust. Er schlug die blaubleichen Knöchel hart gegen den Kopf.
Nein, kein Menschengedanke löst das. Helfe uns, die heilige Mutter Gottes.
Es wurde wieder still. Dann reckte der Pfarrherr sich.
Nun, wohin bist du unterwegs? Wo liegt dein Ägypten? In Frierum.
Was sagst du?
Andreas, du hast dich einmal als der barmherzige Samariter erwiesen. Jetzt stehe ich wieder hier, ebenso hilflos, und suche Schutz vor dem Sturm. Nirgendwo in Wie oder Prohult kann ich meine Margareta verbergen, wenn Dacke kommt. Aber hier oben im Walde würde niemand darauf kommen, sie zu suchen. Gibt es nicht irgendeinen Platz, wo sie bleiben kann, bis der Sturm vorüber ist?
Herr Andreas schwieg. Als er nicht antwortete, fuhr sein Gast zögernd fort.
Könntest du keine Haushälterin hier im Pfarrhaus gebrauchen?
Herr Andreas brauste auf.
In diesem Haus soll niemals ein Weiberrock über Nacht verweilen. Das habe ich vor St. Laurentii-Bild dort oben in der Kirche geschworen.
Nun, in diesem Fall weißt du vielleicht einen redlichen Bauern, der sie nehmen würde. Sie hilft gern im Hof mit.
Der Pfarrer schwieg lange.
Es geht nicht, sagte er schließlich. Gewiss nehmen sie sie gern in Flutlicke wie in Artebol. Niemand würde hässlich gegen sie sein, obgleich niemand hier billigt, dass du dich verheiratet hast. Aber kommt das Bauernherr hierher mit auswärtigen Leuten, dann wage ich nicht, die Verantwortung zu übernehmen. Kannst du sie nicht nach Vadstena oder Linköping bringen?
Herr Peter machte eine hilflose Handbewegung.
Ich kann ja nicht von meinem Amt fortlaufen, am allerwenigsten jetzt, wo es in den Dörfern summt wie in einem Bienenstock vor dem Schwärmen. Bekäme sie nur sichere Reisegesellschaft, so könnte ich nichts Besseres wünschen, als sie und den Jungen in die Ebene hinunterzubekommen.
Jetzt erhob sich Herr Andreas.
»Diese Reisegesellschaft schafft dir vielleicht Gott vor dem Abend«, sagte er. »Ich hatte gerade in dieser Richtung etwas zu tun. Aber jetzt will ich erst zur Kirche gehen und die Mette singen. Du kannst während der Zeit schlafen. Als ein wahrhaft evangelischer Priester«, fügte er spöttisch hinzu.
Der andere hob sein bleiches Haupt. Die großen Augen glänzten wieder auf.
»Ich gehe mit«, sagte er kurz.
Er warf einen Blick auf seine Frau und den Kleinen, die tief schliefen. Der Pfarrherr hatte bereits die Tür geöffnet. Draußen war die Morgensonne durch die Nebel gebrochen. Noch zogen silberhelle Schleier über die Riedbülten in der Wiese und es dampfte aus dem Waldrand heraus. Darüber leuchtete die Sonne und der Himmel war blau. Es schien ein klarer und warmer Tag werden zu wollen. Von Westen zog ein milder Windhauch über die Landschaft.